Oscar Piastri holt den Sieges-Hattrick in Miami. Das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen, ja, zu einer neuen Folge Overtake. Es sind wieder 20 Autos sehr, sehr schnell, sehr, sehr oft im Kreis gefahren. Und das heißt natürlich, dass es eine Rennanalyse gibt von uns und uns, wir. Das ist nicht der Majestätsplural, nein, das ist die geballte Formel-1-Kompetenz. Das ist Miami, würde ich mal sagen, in persona. Das ist Party-Vibes, das ist Beach-Boy-Looks, das ist Matti, hallo.
Hallo.
Ja, der große Preis von Miami in Florida ist geschlagen. Oscar Piastri holt sich seinen vierten Saisonsieg. Könnte die McLaren-Piastri-Dominanz die Formel 1-Welt langweilen, Matti?
Ja.
Wie war's, Matti? Also, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein 22-Uhr-Compris für mitteleuropäische Zeit hier in Wien. Das bedeutet für mich, der einen Schlafrhythmus wie ein Vierjähriger hat, natürlich entweder ich mache bis Mitternacht durch und kann am nächsten Tag überhaupt nicht aufstehen, oder ich schaue mir das ganze Real Life dann am Montag an, so wie ich es getan habe. Du bist aufgeblieben.
Ja.
War es schwierig oder war es ein unterhaltsamer Abend?
Ich war so gespannt. Das erste war ja schon, regnet's oder regnet's nicht. Man hat ja auch während dem Grand Prix ständig neue Wetterprognosen gehört von den Teams. Weiß nicht, welches Wetterradar alle geschaut haben, weil sie unterschiedlichste Prognosen auch abgeben haben. Schlussendlich hat's einfach nicht geregnet.
Weißt du, diese Meteorologen, die müssen auch irgendwie ihr Geld verdienen, Matti. Die müssen immer sagen, aber da ist diese Wolke und ihr wisst's, bei diesen Prozenten, bei dieser Höhe könnte regnen.
Ja, dafür waren sie aber sehr genau immer, wenn sie gesagt haben, Kurve 17 soll es regnen. Also, naja, abgesehen davon, anfangs fand ich es nicht schwierig, weil über das ganze Wochenende war der Grand Prix, finde ich, vielversprechend, oder er hat viel versprochen im Vorhinein. Gerade durch den Sprint und die Qualifyings waren wir eigentlich sehr durchgemischt. Wir hatten im Sprint-Qualifying Kimi auf der Pole und im Qualifying fürs Rennen zum Beispiel im Max. Von dem her hat man gesehen, dass Mercedes und Red Bull durchaus auf die schnelle Runde da waren bei McLaren, bis man dann eigentlich ins Rennen gegangen ist, weil dann hat der McLaren einfach mal gezeigt, was er wirklich kann. Und dann war es eigentlich komplett irrelevant, weil das muss man halt auch sagen, wir gehen dann auch noch drauf ein, aber dass wir von Platz 2 auf Platz 3 über 30 Sekunden haben, nämlich 33, ist komplett absurd und keine Ahnung, die Dominanz hatten wir weder vom Red Bull noch vom Mercedes.
Ja, das ist tatsächlich wahr. Dieses Auto muss kein Qualifying-Auto haben oder die Fahrer müssen nicht die Pole holen, weil in der Rennpace ist es anscheinend ziemlich egal. Da geht es dann eben nur darum, ob Lando Norris oder Oscar Piastri gewinnen. Und ja, das ist wie gesagt, Oscar Piastri gewinnt, Lando Norris Zweiter. Dritter ist George Russell geworden, der auch seine starke Form da wieder bestätigt hat. Ja, die McLaren sind das Team der Stunde. Das ist auch, wird auch wahrscheinlich das Team der Saison sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer diese Lücke so krass zufahren kann.
Sie müssen ja eigentlich ja nichts mehr, sie müssen dieses Auto ja bei diesem Zeitenunterschied musst du das Auto ja nicht mal mehr weiterentwickeln, weißt du? Mach einfach nichts falsch und fahr das mit dem Auto die Saison fertig. Bei 30 Sekunden Vorsprung auf Platz 3.
Ja, und das eben von, du startest auch noch von 2 und 4 und fasst das so zu Ende. Also da war,
wobei Lando ja beim Start ja schon noch weiter nach hinten, war er nicht 5 oder 6 dann?
Ja, 6. war er zeitweise.
Ja, also, ja, und du hast einfach gemerkt, wenn es drauf ankommt, funktioniert der Wagen wunderbar.
Komplett, und das ist ja viel, was jetzt auch in Miami großes Thema war. Das ist einfach auch anscheinend ein Thema der ja sehr reifenschonenden Fahrweise des McLarens. Es gab wieder die Gerüchte des Reifenwassers, das verwendet wird, um die Reifen zu kühlen, weil es nicht sein kann, dass die so wenig abbauen. und dass die da scheinbar so wenig Probleme haben. Aber ja, das Auto funktioniert sehr gut. Es ist dann eben, es wirkt gar nicht so, finde ich, nämlich im direkten Duell. Es wirkt nicht, als hätte es so unendlich viel mehr Speed auf einer Geraden oder so. Das sind nicht die Faktoren, die das Auto ausmachen. Es ist diese unfassbare Pace, die du über 57 Runden irgendwie an den Tag legen kannst und die wir da eben an diesem Wochenende dann auch wieder gesehen haben.
Sie haben mit Abstand den besten Reifenverschleiß. Also den geringsten. Die sind das stärkste Auto mit Abstand.
Ja, und das macht sich in der modernen Formel 1 halt unfassbar bezahlt, weil gerade bei diesem Rennen, wo man gesehen hat, ich glaube, die letzten 20 Runden, das Hinterherfahren schien eine Tortur gewesen zu sein für die meisten Fahrer. Du konntest knapp dranfahren, haben wir bei manchen gesehen, aber es hat dann nicht gereicht, um richtig anzugreifen. Und dadurch hast du dir sonst die Reifen ziemlich ruiniert.
Wir sind eigentlich jetzt wieder da, wo wir ursprünglich mit diesem Konzept, diesem Autokonzept weg wollten, dass du nicht mehr hinterherfahren kannst. Und genau da sind wir jetzt. Die meisten schaffen es 3 Runden und entweder gehst vorbei oder du lässt den Vordermann wieder ziehen, weil du frische Luft brauchst, weil deine Reifen komplett hinüber sind sonst.
Ja, und das haben wir, finde ich, auch letztes Rennen in Jeddah auch gesehen, dass dieser Vorteil von vorne wegzufahren einfach so enorm ist, dass man, ja, wie in dem Fall letztes Mal, deine Strafe in Kauf nimmst. Und jetzt hat man auch gesehen, ja, Oscar Piastri hat er sich nicht mehr nehmen lassen können. Also wenn du viel Zeit vorne verbringst, kannst du auch so sehr schonend zum Auto sein, dass man den Vorsprung ins Uneinholbare ausbaut. Auch Max, der ja zeitweise geführt hat, hat sich beim Start nicht überholen lassen, hat dann einige Runden zurückgelegt als Führender. Und da hat man auch gesehen, da haben sich die McLaren dann teilweise auch etwas schwerer getan anzugreifen, weil Max diesen Vorteil von vorne hat. Das hat er dann in der zweiten Hälfte des Rennens, wo er dann Dritter beziehungsweise dann auch Vierter war, nicht reproduzieren können, diese Distanz zu den McLaren. Und ja, das ist einfach ein Vorteil in der modernen Formel 1, den wir zumindest dieses Jahr auf jeden Fall noch viel sehen werden. Und ich glaube auch, allein aufgrund dessen, dass es anscheinend das beste Auto ist, wird diesen Vorteil vor allem der McLaren in Anspruch nehmen können. Sagen wir mal, Oscar Piastri, Lando Norris, das ist der vierte Sieg für Oscar. Der hat seinen WM-Vorsprung jetzt auch wieder ausgebaut auf den Teamkollegen. Ist er natürlich für dich, muss er ja auch sein, der Mann zum Schlagen, oder? Also ist er der WM-Favorit nach 6 Rennen?
Favorit würde ich noch nicht sagen. Ja, schwierig. Also ich würde nicht als den alleinigen Favoriten auf die WM setzen. Hat definitiv mehr Momentum als Lando, weil er einfach viel weniger Fehler macht. Der hat jetzt einen Sieg mehr. Ich glaube, er hat 6 Siege. Lando hat 5.
Karrieresiege.
Mehr Karrieresiege. Da hat er jetzt Lando überholt. Ich glaube, er ist gerade dabei, im Team die Nummer 1 zu werden. Man hat dann gesehen, Lando hat den Speed. Aber Lando, man hat es auch im Duell gegen Max gesehen. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Oscar und Lando. Max hat bei beiden also wirklich mit Messer zwischen den Zähnen gekämpft. Das muss man auch sagen. Das war
tatsächlich sehr toll anzusehen.
Aber ja, es ist keiner gecrashed. Aber da fand ich einfach, da war Oscar, hat da einfach, ja, der ist im Zweikampf einfach kompromissloser. Er hat, gefühlt war Oscar, ist da auch einfach schlauer. Beim Überholmanöver, er hat in Kurve 1 die Runde, er hat einmal die Runde in einer Runde probiert, in Kurve 1 am Max außen vorbeizugehen, da war der Max einfach beinhart, hat ihn nicht in Kurve 1, hat ihn einfach rausdrängt. Und was hat er die Runde drauf gemacht? Er hat angetäuscht, dass er außen vorbeigeht. Der Max hat außen abgedeckt und er ist einfach innen dann reingestochen und ist vorbeigegangen. Und da hat der Lando einfach viel länger gebraucht. Da ist der Oscar beim Überholen einfach viel reifer, viel stärker als Lando.
Da würde ich auch sagen, dass Lando auf jeden Fall den möglichen Sieg verspielt hat. Wenn er da früher an Max vorbeigehen kann er vielleicht auch zu Oscar noch aufschließen und man sieht da noch ein Duell um den Sieg.
Aber er hat es eigentlich am Start weggeschmissen.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war noch, wäre noch drinnen
gewesen. Ich weiß nicht, diese Doppel-S-Kurve, da hätte er, also das hätte ja, das hätte das hätte ihm bewusst sein müssen, dass ihn der Max dort nicht vorbeilässt. Also da hätte ihn kein anderer vorbeilassen.
Das finde ich auch. Und ich, also hätte er es auch seltsam gefunden, da eine Strafe zu geben für Max. Ich fand, das war hart, aber es war.
Ja, es war, ja, das fand ich auch vollkommen das legitim.
Das ganze Rennen über waren die Duelle eigentlich fair und nicht nur zwischen Max und den McLaren, auch auf den anderen Sachen fand ich es hauptsächlich ziemlich cool, war richtig gute Duelle dabei. Und ja, da hat Lando halt am Start vier Plätze verloren. Ja, klar, das darf nicht passieren, kann aber, sage ich mal, in Kurve 1 und in Runde 1 passieren. Der McLaren ist gut genug, um sich zurückzukämpfen.
Klar.
Oscar startet von 4, also du hast auch ist jetzt nicht so, dass du da schon Sekunden auf den späteren Sieger verlierst. Also ich glaube, dass dieses Max-Duell sich so lange gezogen hat. Und wie du sagst, ich gebe dir vollkommen recht, da hat Lando irgendwie die Konsequenz gefehlt. Und du musst halt dann auch einmal durchstecken. Einmal hat er es dann probiert, hat er es dann mit der Brechstange probiert und ist dann außen, sind beide abseits der Strecke gewesen. Und dann hat er die Position wieder zurückgegeben. Du kannst eh mit dem Auto jedes Auto schlagen. Der McLaren, wenn du gib ihm 20 Runden im DRS und du holst eh jeden ein. Aber du gewinnst halt dann nicht gegen den Teamkollegen im selben Auto, der 5 Runden dafür benötigt. Weil der fährt dir da in der Zwischenzeit halt weg. Das kostet Zeit, das kostet Reifen.
Ja, da hat der Oscar über 10 Sekunden Vorsprung irgendwann mal aufgebaut. Und dann war es aussitzen, keinen Fehler selber machen.
Und wie du sagst, der Form, in der Oscar jetzt ist, mit dem Trend, den er jetzt hat, ich sehe den durchgehend am Podium. Und dann musst du ihn auch erstmal einholen und öfter gewinnen als er. Jetzt wirklich viele Rennen abseits von McLaren werden eh nicht gewinnen. Also, sind wir uns ehrlich, viele sind nicht übrig, die ich jetzt als wirkliches Siegermaterial sehe aktuell.
Ja, für mich sind es eigentlich nur zwei und das sind Ausnahmesituationen, Max und der George, wären die einzigen zwei, denen ich noch einen Sieg außerhalb dem McLaren zutraue.
Ja, genau. Und die sind eh auch mit sich selbst genug beschäftigt, gerade Red Bull und Mercedes fehlt halt noch dieses eine Äußerl halt, dass sie da durchkommen. Aber ja, schon mal, können wir gleich sagen, Max hat das Wochenende im Qualifying richtig stark, hat die Pole geholt in etwas, was der Red Bull anscheinend noch wirklich sehr gut kann. Das Speed ist da offensichtlich, für die Rennpace hat es jetzt nicht gereicht. Hatte schlussendlich im Duell mit George Russell Pech wegen am Safety Car. Ja,
ich weiß nicht, mir ist das auch ein bisschen gerade zu viel. Übers Wochenende fand ich das ein bisschen, weiß ich nicht, auch medial, ich finde es ein bisschen gerade zu viel Red Bull Bashing. So schlecht ist der Red Bull nicht. Der McLaren ist halt wahnsinnig stark, aber der Max hätte jetzt durchaus, wenn das Safety Car nicht so für ihn unglücklich fällt, oder das Virtual Safety Car, dann fährt er Platz 3 heim.
Ja, da würde ich auch, das ist keine Frage, ich glaube auch nicht, dass George ihm da gefährlich worden wäre. Ich glaube, schlussendlich wird es für ihn und wird es ihm wurscht sein, schätze ich mal persönlich.
Ah, der Max will gewinnen,
genau. Wenn es Dritter oder Vierter ist.
Wird ihm wurscht sein, ja. Für die WM, er ist immer noch dabei, es sind 30 Punkte, knapp 32 Punkte.
Ja, ich meine, theoretisch.
Da müsste jetzt noch was kommen, aber da weiß ich nicht. Der
angeblich hat Red Bull jetzt schon Updates gehabt, also zumindest Max hatte welche angeblich, die Yuki noch nicht hatte. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit er dahinter gesteckt hat, aber ja, angeblich ist er dann, wenn man dann in Italien fahren, das ist ja normalerweise so das ist der erste Moment, wo gerne dann die neuen Teile kommen. Das ist der Start des Europastints quasi, wo dann die meisten Teams mit Updates kommen. Werden wir mal sehen, ob sich da dann was tut. 30 Sekunden ist halt, sage ich mal, eine stolze Lücke, die es zu schließen gilt. Und ob das gelingt, bevor die McLaren Punkte technisch auf und davon sind.
Das meine ich ja. Weißt du, der Unterschied zum Red Bull letztes Jahr ist, wir wussten, wir haben noch ein Jahr auf jeden Fall mit diesen Regeln und der Red Bull musste noch entwickeln. Da vielleicht auch in die falsche Richtung entwickelt. Das muss McLaren jetzt nicht mehr machen. Das Auto, was sie dieses Jahr haben,
genau,
hauen sie nächstes Jahr in die Tonne. Das braucht keiner. Sie können das, bevor es dann in die falsche Richtung abbiegst, riskier es nicht, macht genauso weiter, wie es bis jetzt gemacht hast. Vielleicht leichte Updates, aber die sofort wieder ändern kannst, wenn es nicht hinhaut. Keine groben würde ich machen. Bei dem Vorsprung nicht notwendig. Und wenn man Australien zum Beispiel den Fehler nicht drin hat vom Oscar, dann nimmst du auch alle Punkte mit. Ich meine, Lando eh 25, aber dann machst du das 1-2. Also eigentlich hast fast jedes Wochenende die volle Punktzahl geholt, außer in Japan, wo Max gewonnen hat.
Ja, und Lando ist in Chile, glaube ich, nicht zweiter.
Ah ja, vierter.
Das ist auch Max zweiter.
Genau.
Ja. Das ist, stimmt absolut und bin sehr gespannt, wie sich es jetzt entwickeln wird, ob wir das jetzt wirklich so durchgehend haben. Ich meine, wir waren es jetzt eigentlich gewohnt. Wir haben nicht die versprochen spannende Rennsituation bekommen, die wir uns gehofft haben für die Saison.
Hey, die Teams haben auf Red Bull aufgeschlossen.
Ja, das stimmt. Nur eins ist halt vorbeigezogen mit voll Karacho. Ja, Mercedes, können wir eigentlich gleich anschließen, hatte ja dieses Wochenende, würde ich sagen, ein ziemlich, ziemlich ereignisreiches und auch positives Rennwochenende, glaube ich, schlussendlich kann man es abschließen mit, ist nicht vielleicht nicht der große, große Sprung geworden, aber man hat wirklich gezeigt, das ist eigentlich so das Nummer 2 Auto aktuell, würde ich sagen. Und man hat auch die richtigen Leute genau dafür, dass man da dieses Jahr schon angreifen kann und nächstes Jahr dann wahrscheinlich richtig durchstartet, wenn die Motorengerüchte auch wahr sind. George Russell auf der 3, Kimi Antonelli auf der 6, schlussendlich am Sonntag. Aber der große Auftritt vom jungen Italiener war ja am Sprint-Qualifying am Freitag. Also genau, ja. Das Qualifying am Freitag und natürlich die Pole-Position dann für den Sprint am Samstag. Da hat er schon beeindruckt.
Wie ja, das Qualifying war auch Dritter. Auch,
genau, also
auch, Qualifying war er war bei beiden stärker als George. George hat sich das Wochenende nicht so wohl gefühlt. George hatte Glück dann mit der Safety-Car-Phase, dass das dass genau er der Einzige war, der noch nicht den Stop gehabt hat. Und das Lager war dran, dass George ist mit dem Harten gestartet, gell? Genau. Der ist anders gestartet, konnte länger draußen bleiben als die anderen. Ja, damit haben sie halt gegambelt, ist aufgegangen. Ist dir aufgefallen? Ich hatte das Gefühl, dass der Kimi, das was gerade am Anfang, das was beim Rennen nicht passt mit dem Wagen, ich hatte das Gefühl, dass Kimi oft oder sehr stark gerutscht ist oder manchmal eine ganz andere Linie gewählt hat als die anderen, gerade in den ersten 10 Runden. Weiß nicht, fand ich sehr komisch und da hat das Tempo auch gar nicht gehen können.
Ja, jetzt, es gab dann so eine Phase, wo er Vierter war und ich glaube Max Dritter. Da war es dann, es war relativ knapp nach den Duellen mit Lando, da hat er dann auch nicht mehr aufschließen können. Auf Max hat so ungefähr die Distanz gehalten und ist dann halt immer weiter zurückgerutscht, bis dann schlussendlich der 6. Platz geworden ist. Ich habe auch nur im Broadcast gehört, er hat scheinbar auch immer sehr spät gebremst im Vergleich zu George. Das war scheinbar 10 Meter Unterschied vom Bremspunkt teilweise und ja, es hat irgendwie das, ich habe auch das Gefühl gehabt, über das Rennen selber hat dann irgendwas an Pace gefehlt. Irgendwo scheint es gehackt zu haben. Ob man da jetzt noch irgendwas erfahren, ob es wirklich irgendwelche Autoprobleme gegeben hat, das weiß ich nicht. Und es klang auch nicht so, weil es gab auch eigentlich keinen Grund. Kontakt, glaube ich, hat er keinen gehabt. Ja, ist nichtsdestotrotz, auch wenn der 6. Platz jetzt am Sonntag vielleicht jetzt dann nicht das schöne, krönende Abschluss war für ihn, ist das, glaube ich, ein Wochenende auf jeden Fall, auf dem er aufbauen kann. Extrem wichtig für Selbstvertrauen, so ein Sprint, also so ein Qualifying, auch wenn es nur für den Sprint war, zu gewinnen und von der Pole zu starten, auch wenn es halt dann, ja, auch nur durch Pech auch beim Sprint dann nicht für irgendwie
sehr
mehr
viel
gereicht
Pech,
hat.
Ja.
Wir werden jetzt, glaube ich, nicht auf den Sprint im Detail eingehen. Es gab so ein paar Sachen, wie eben das Unsafe Release von Max, der ihm schlussendlich wichtige Punkte auch gekostet hat, den dann aus den Punkten rauskatapultiert hat. Gewonnen hat in vollständigkeitshalber Lando vor Oscar.
Auch wegen dem Safety Car Glück.
Auch wegen dem Safety Car, stimmt. Und Lewis als Dritter.
Ja, stimmt, dass Lewis das Podium geholt.
Da können wir dann auch noch drauf eingehen, wenn wir bei Ferrari sind. Das ist natürlich
das sind wir eh gleich.
Ein giebiges Thema für dieses Wochenende.
Nee, aber ja, nochmal abschließend zu Mercedes würde ich sagen, wie du gesagt hast, das Team mit Kimi und George, es wäre, weiß ich nicht, sehr schwer, dieses Team jetzt zu verändern. Sie verstehen sich scheinbar sehr gut auch, wenn man das so mitbekommt, die zwei. Es ist eine sehr schnelle Fahrerpaarung. Was willst du dem George sagen? Der holt, weiß ich, im sechsten Rennen das fünfte Podium oder so. Oder das vierte Podium.
Vierte, glaube ich.
Ja. Kimi ist eigentlich immer mit vorn dabei, hat ein bisschen Pech gehabt jetzt das Wochenende, aber andererseits auch wieder ein sehr starkes Qualifying gehabt und ein super Sprint Qualifying. Ist erst 18, weiß ich nicht, kann man sich schwer beschweren eigentlich über die zwei.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, Mercedes ist da sehr froh aktuell, das Auto funktioniert. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Man hat da nicht so viele Probleme wie noch die letzten Jahre. Und mit Blick auf die Zukunft auf jeden Fall.
Gefühlt hat man das Pech, dass man dieses Jahr das in den letzten 4 Jahren definitiv den stärksten Mercedes hat. Das Problem ist nur, dass der McLaren jetzt wieder so weit weg ist.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, dass das der stärkste Mercedes seit
21
ja. ist. Und das, genau, wie du sagst, die fahren um Siege mit, wenn McLaren nicht so dominant wäre.
Ja.
Das stimmt. Das ist zwar bitter für Mercedes, aber ich glaube, das ist auch eben, wie wir schon gesagt haben, gut zum Aufbauen. Man hat auf jeden Fall den Platz 2 der Konstrukteurs-WM, würde ich sagen, im Blick. Also das ist ihrer zu verlieren. Da ist die Konkurrenz hinten dran, hat da mehr Sorgen, dass sie da aufschließen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Standing zu haben, ja, nach den letzten Jahren. Ja, für mich ist es jetzt das nächste Team, wo wir normalerweise sagen, ja, okay, jetzt reden wir mal über die Italiener, aber eigentlich für mich das Team, was auch, glaube ich, auch punktetechnisch mehr eingesackt hat, zumindest am Rennsonntag, mit Platz 5 und Platz 9 war Williams tatsächlich. Also das Team mit dem Mercedes-Motor und der Albon Sainz-Fahrerpaarung hat unfassbar gut ausgesehen dieses Wochenende. Das war wirklich, wirklich krass. Und zwar für mich eigentlich das ganze Wochenende, auch wenn es jetzt beim Sprint nicht das Ergebnis wieder gespiegelt hat. Aber man hat in den Qualifiers gut ausgeschaut und vor allem am Rennsonntag, man ist mit den Top 4 mitgefahren. Und zwar nicht irgendwie als nettes Beiwerk, sondern kompetitiv.
Ja, das stimmt. Die, ja, gerade mit den langen Geraden, die wir haben, hilft ein bisschen auch dem Williams. Eigentlich waren sie auch recht brav in Cheetah schon. Habe ich im Kopf,
ja,
oder?
Ja, ja, na, komplett. Sie sind das ganze, die ganze Saison eigentlich haben sie recht.
Ja, definitiv das stärkste Mittelfeldteam.
Oh ja, auf jeden Fall. Und das ist, muss man sagen, auch dieser Aufstieg. Ich würde jetzt sagen, klar, das war eine Strecke, die ihnen vielleicht gerade mit dem Topspeed, den sie haben, den sie auch die letzten Jahre schon immer hatten, der sehr gut war. Ist das jetzt etwas, was ihnen entgegengekommen ist? Aber du musst das halt dann auch am Sonntag über 57 Runden auf die Strecke bringen. Und es ist dann Carlos Sainz, der eh schon, glaube ich, mit einem leichten Schaden gefahren ist, wie ich nachher dann gelesen habe von ihm. Der war enttäuscht, dass er Platz 9 geholt hat. Weil der hat dann in der letzten Runde dann einfach noch Lewis angegriffen.
Und ist ihm reingefahren.
Ach, ist ihm noch reingefahren, ja gut. Das war ein bisschen wonky, aber ich meine, du musst auch einfach, kannst du das ja mal probieren. Das ist 9, Platz 9, also.
Hey, er macht sich im Williams, hat weniger Stress im Williams als die zwei im Ferrari, das muss man auch sagen. Für das, dass sie dieselben Ergebnisse einfahren. Also.
Klar, weil für Williams ist das, was sie jetzt machen, ist das ein großer Erfolg und Ferrari ist das, was ich jetzt mache.
Ja, da reden wir noch drüber. Aber Alex auf Platz 5, Carlos Platz 9.
Ist das die beste Platzierung von Alex in seiner Karriere? Naja, er wird bei Red Bull mal am Podium gestanden sein, nehme ich an, oder?
Ja.
Aber im
Williams kann das gut sein, ja.
Die beste Platzierung sein, hätte ich jetzt im Gefühl. Weil, schauen wir mal. Also er hat dieses Jahr schon Platz 5 in Australien gehabt. Aber du musst schon einige Jahre zurückblicken, dass der so erfolgreich war. Podium tatsächlich nie gehabt. Vierten Platz hat er gehabt. Zweimal. Ja, also mit fünften Platz kann es sein, dass das die Saison, also das ist für mich die Saison des Jahres eigentlich. Dass die so gut da vorne mitfahren und da ist ein Podium drinnen mit Ausfällen auf solchen Strecken. Das ist, ich meine, jetzt in Miami, das hat die Teams weiter hinten getroffen, schlussendlich mit den Ausfällen. Aber wenn du da vorne welche hast, kann es passieren, dass ein Williams am Podium steht.
Ja, das wäre arg. Carlos, stellst du vor.
Vor dem Ferrari auf dem Podium. Ja, also gut, es war auch, muss man schlussendlich sagen, für Carlos, so wie es jetzt ausschaut, karrieretechnisch ein solider Schritt. Wir haben uns noch gedacht, das ist sehr bitter, aber...
Er hat sich den Mercedes-Motor einfach angeschaut, deswegen hat er eigentlich mit Toto telefoniert die ganze Zeit. Da ging es nie um den Mercedes-Sitz. Er wollte wissen, wie gut der Motor nächstes Jahr ist.
Ja gut, da bin ich dann sowieso gespannt. Dann fand es wirklich ums Podium mit, wenn der Abstand vom Mercedes-Motor so groß ist.
Ja.
Nee, hat mir sehr gut gefallen, Alex, immer auf der 5 sowieso. Ja, und damit schlagen sie im Punkt technisch, zumindest für einen Sonntag, auch die Herren aus Italien, Charles Leclerc und Lewis Hamilton auf der 7 und auf der 8, sind nicht mit fahrerischer Klemmer aufgefallen, sondern eher mit Drama um die Strategie und den etwas sassy Funksprüchen von Lewis Hamilton.
Ja.
Ist das das Feuer, das du sehen willst von Lewis bei Ferrari, oder ist das etwas, wo du sagst, das ist schon etwas over the top, mehr Ärger über das Auto und die Strategie?
Ah, der ärgert sich schon. Ich glaube, der ist so richtig sauer. Also bei Charles wirkt es ja mittlerweile schon sehr resignierend, das Ganze. Wenn man sieht, der so happy ist, der ja auch nicht, wenn es dem
zuhörst. Ich fand den Kontrast auch so. Genau, also, so habe ich ihn auch gesehen.
Also, Lewis kriegt es halt jetzt so richtig mit, wie sie es dort zu fahren. Ich weiß nicht. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass es rein am Renningenieur liegt, weil ich glaube schon, dass der Adami ist eigentlich sehr angesehen in der Formel 1. Ja, ich weiß nicht, man hat oft Ferrari letztes Jahr gelobt, was die Strategie betrifft. Dieses Jahr war das bis jetzt sehr wenig. Auch jetzt im Grand Prix mit, weiß ich nicht, mit dem Vorlassen, dann wieder zurückstecken, es hat schlussendlich dann auch wieder zurücküberholen, hat auch nichts mehr gebracht. Da hat Charles, haben sie eigentlich nur verloren dann wieder, als Charles dann wieder vorbeigegangen ist am Lewis. Ich finde, man hätte das gleich von vornherein machen sollen, nachdem der Lewis da wirklich mit dem frischen Medium dran war und nicht Runden später da diskutieren und wertvolle Zeit verlieren und den Reifen vor allem verlieren dann.
Ja, das hat absolut keinen Sinn gemacht. Zuerst musst du Lewis vorlassen, um zu schauen, ob er vorkommt. Und danach müsstest du ja eh Charles vorlassen, weil der hat den harten und hätte hinten raus dann vielleicht
ihn,
noch was reißen
können. Du ziehst ihn mit, genau, und dann hättest schauen können, ob du an Kimi dann wirklich vorbeikommst oder nicht, aber das hinher. Vor allem, das hat sich so ewig zart, da waren sie sich nicht einig. Dann wird Charles gefragt, dann sagt man ihm scheinbar, hat man ihm auch zuerst nicht gesagt, als der Lewis vorbeigegangen ist, dass der Carlos nur eine Sekunde dahinter ist. Der war ja da auch schon knapp. Mhm. Da hat man Charles überrascht und fragt man Charles auch später, ob er denkt, dass er in der Clean Air schneller fahren kann. Das müssten sie eigentlich abschätzen können, finde ich, nachdem sie seine Daten davor hatten, wo also in der Clean Air war. Weiß ich nicht. Das sind so Dinge. Ja, wie gesagt, Charles hat da einfach schon sehr resigniert geklungen.
Komplett, ja.
Während Lewis halt, man hat mitbekommen, dass er nicht glücklich ist.
Das war wild, weil das waren Töne, die hat es bei Mercedes so nicht gegeben. Und ich glaube halt auch, weil das organisationskulturtechnisch bei Ferrari vielleicht so ein bisschen anders ist. Aber Lewis hatte wirklich keine, ja, er hat gemeint, er hat sich sogar zurückgehalten. Also ich fand das schon.
Die Tea-Party.
Ja, die Tea-Party hat auch noch zu sagen, ja, soll ich jetzt Carlos auch noch überholen lassen, oder?
Naja, also das waren dann schon... Dings hat das gesagt, Ralf hat ein bisschen drüber geredet dann in der Situation und gemeint, dass es bei Mercedes halt da Strukturen gegeben hat. Da gibt es eine Person, die für die Taktik zuständig ist und der sagt an. Und wenn der Ja sagt, dann gibt es da keine, die dagegen sprechen, sondern dann wird Plan A oder Plan B gemacht. Da reden nicht fünf Handlungen drüber, sondern er ist für die Taktik zuständig. Er entscheidet, ob der jetzt vorbeigeht oder nicht. Und das wird halt entschieden. Aus. Und das dürfte es bei Ferrari scheinbar nicht geben, wenn da jedes Mal drum diskutiert wird, wie wir jetzt fahren. Weiß nicht, das hinkt leider ein bisschen. Und so wirst du nicht Weltmeister. Da brauchen, ja, hilft nichts. Das Auto ist eh schlecht genug, muss man auch sagen.
Das stimmt, also mit dem Auto wirst du sowieso nicht Weltmeister.
Aber mit dem, ja, weiß nicht, also Kimi wäre vielleicht drinnen gewesen.
Ja, vor allem, weil, wie gesagt, am Schluss waren es 1,5 Sekunden. Es hat nicht, er hat nicht ganz so auf 100% gewirkt, der Mercedes von Kimi. Da wäre vielleicht was gegangen, wenn man sich nicht da irgendwie die ganze Zeit spielt.
Ich meine, muss man auch ehrlich sagen, viel mehr als der Kimi wäre auch nicht gegangen.
Nein, natürlich also nicht. Das ist ja, wir reden hier von 7 und 8. Also wir reden von den Plätzen 6 bis 8, ja, bis 9 dann mit Carlos, der dann auch nur noch 4 Zehntel hinten war am Schluss. Das ist ja eh kein Anspruch.
Ich meine, also, im Qualifying ist auch nichts gegangen. 8 und 12. Das war auch nichts.
Ja, das war auch ab Lewis in Q2 schon raus. Aber ich sag jetzt, das ist ja dann, wenn du auf 7, 8 bist, wo es dann nicht super emotional und super high stake ist. Ja, aber dann muss die Strategie sitzen, dann muss die Kommunikation sitzen. Da kannst du nicht dem einen sagen, ja, wir lassen ihn überholen und dem anderen sagst du das nicht und keine Ahnung. Dann tauscht rum und dann ist auf einmal hinter dir ein Williams auf 1-4 angefahren. Das sind ja solche Sachen, das ist unnötig in so einer Situation. Und wenn es da nicht sitzt, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn die im Kampf um Podien oder um einen Sieg sind. Weil dann brauchst du die gescheite Strategie.
Es ist irgendwie traurig. Habe ich mehr gerechnet. Also, dieses Jahr.
Ja, das, was Ferrari liefert, ist wirklich, wirklich sehr, sehr enttäuschend für mich.
Auf Platz 4 habe ich es nicht gesehen. Vom Weltmeister träumt.
Ja, schauen wir mal in die zweite Hälfte.
Wird der Yuki gefallen?
Yuki, ja, relativ unscheinbar, möchte ich sagen. Ist schlussendlich Zehnter geworden, hat dann noch etwas Glück gehabt, dass er durch seine 5-Sekunden-Strafe nicht noch aus den Punkten rausgefallen ist. Muss mal schauen, was war eigentlich im Sprint. 6. Platz, das ist er, glaube ich, auch relativ hoch gerutscht durch viele Strafen.
Ja, aber Punkte geholt.
Immerhin 3 Punkte geholt, also insgesamt 4. Es ist noch nicht die Red Bull-Offenbarung, glaube ich, die man sich gehofft hat, dass man da ein Auto vorne hat, das man taktisch nutzen kann. Also diese paar Platzierungen besser natürlich als Lawson, das schon. Er holt dir vielleicht mal so die Pünktchen. Aktuell sind sie ja eher noch. Ich habe mir mehr erhofft. Ich weiß nicht, ob ich wirklich mehr erwartet habe, als er aktuell liefert.
Er fährt in die Punkte. Er schneidet besser ab als Liam. Ja, aber ob er besser abschneidet als Checo, weiß ich nicht.
Es muss halt auch im Qualifying gefühlt ein bisschen mehr kommen. Jetzt Q3 ist zwar noch drinnen, aber da geht er auch nicht über 8, 9, 10, diesmal was 10 hinaus. Sprint Qualifying war ganz schlecht. Da ist ein Q1 so überhaupt raus. Wenn er da vielleicht schon so ein bisschen die Weichen besser stellt, ist vielleicht mehr drin, aber ja. Es ist leider etwas bedeutungslos dann doch.
Ja, dieses Jahr werden sie es nicht mehr ändern. Dieses Jahr wird er zu Ende fahren.
Nein, das nicht, weil ich meine, wir reden hier von, das ist immer noch die Verbesserung von Lawson, der Letzter geworden ist. Also das dürfen wir nicht vergessen.
Ich bin mir mittlerweile, also ich möchte nicht sagen, dass ich mir sicher bin, dass der Liam dieses Jahr, diese Saison nicht fertig fährt, aber jetzt wundern die mich jetzt auch nicht mehr, wenn sie ihn irgendwann einmal raushauen.
Ja, ehrlich gesagt, glaube ich leider auch nicht. Es ist so oft auch noch involviert in irgendwelche Crashes, dieses Wochenende 2-mal. Ich meine, jetzt am Sonntag kann er wenig dafür. Das war einfach, da ist ein Racing-Incident involviert gewesen, wo Jack Doohan dann, glaube ich, ausgeschieden ist.
Aber es ist halt immer eher. So ist ja nicht. Also irgendwann einmal ist es kein Zufall mehr. Und gerade im Vergleich, du hast einen Rookie in Isaac, der jedes Wochenende stärker ist. Weißt du, dann, weiß ich nicht, wenn du kannst ja ein Ego haben, aber das vom Liam ist ja, das backt das in keinster Weise ab. Zu keinem von seinen Konkurrenten.
Ja, das stimmt.
Also,
das stimmt schon. Das stimmt schon, Liam hat echt wieder mal nicht sehr gut ausgesehen. Er ist ausgeschieden am Sonntag und beim Sprint hat er dann keine Strafe bekommen, gell? Ob trotz diesem Crash.
Ja, hat mich auch gewundert, keine Ahnung.
Hat auch 5 Sekunden hat er gekriegt. Ich weiß nicht, ob es dafür war, ja. Schlussendlich dann im Sprint 13.
Wer hat jetzt die meisten Strafpunkte mittlerweile, gell? Nur Max ist noch.
Ich glaube, er war Top 3. Ja, ich
nur
glaube,
Max
war
ist noch 3. Vor ihm. Ja. Aber er hat halt, Max hat die Strafpunkte noch vom letzten Jahr, weil sie dieses Jahr sammelt. Das ist schon, er muss aufpassen.
Ja. Aber dafür muss ich wieder mal lobende Worte an Teamkollegen Hatschar richten.
Knapp
war
am
ganz
Pünktchen,
knapp an den Punkten vorbei, hat sich wirklich dran gekämpft, an Yuki hat versucht, diese 5 Sekunden, die er da noch Strafe hatte, der Japaner zuzufahren. Hat mir einfach wieder sehr gut gefallen. Hatte im Sprint hat es dann zwar auch nicht für Punkte gereicht, aber der war auch wieder da, der war im Qualifying, war er schnell, hat sich vor Lewis Hamilton qualifiziert, also das sind ja Sachen, die schreibst du normalerweise auf die Fahne. Also das ist der zweitbeste Rookie bei 6 Fahrern. Also da hat man auf jeden Fall einen wieder wen gefunden, der Auto fahren kann bei Red Bull.
Ja, der soll sich brav gut entwickeln und mal schauen, was. Weiß nicht, ich möchte nicht zu früh im Red Bull.
Oh nein, nein. Das möchte ich auch nicht. Wo sind schon die Gerüchte jetzt irgendwo, also die Gerüchte, aber dass Leute die Aussage von Helmut Marko überinterpretieren und zu sagen, okay, das ist ein Mann möglicherweise fürs Hauptteam.
Ja, das aber, also wenn er so weitermacht, ist es definitiv.
Genau, aber dann soll er bitte in einen halbwegs fahrbaren Red Bull kommen.
Ja, aber genau, jetzt also definitiv nicht dieses Jahr, sondern da ist Yuki, wenn es jetzt einer macht, der richtige Mann, der hat genug Formel 1 Erfahrung.
Ja, das glaube ich.
Aber im Idealfall kann er 1-2 Jahre jetzt, also nächstes Jahr auch noch im Racing Bull, damit er einfach Rennen fährt und einfach Erfahrung sammelt. Und dann, wenn er die Leistung immer noch bringt, dann ins und natürlich Yuki dann nicht die Leistung bringt, dann hochholen.
Ja, oder
Max weggeht.
Weiß nicht, ja, oder wo bei einem anderen Top-Team ein Platz frei wird oder bei einem besseren Team, weiß man nicht. Mal schauen, was Williams dann wirklich ist, was passiert mit einem Carlos Sainz, was passiert mit einem Alex Albon, die jetzt die Leistung bringen. Weißt, manchmal ist man ja auch nur, sagen wir mal, der nächste Karriereschritt ist manchmal auch nur einfach ein gutes Auto oder ein gutes Saison entfernt. Das ist ja, ich meine, wir wissen, dass die meisten da Auto fahren können, aber wenn du die in ein gutes Auto setzt, sind die auch halbwegs brauchbar. Aber eben, fasst dich halt ein bisschen ins Rampenlicht und dann kann halt vielleicht auch mal irgendwann eine Tür aufgehen. Die Tür wird erstmal wahrscheinlich nicht bei Aston Martin aufgehen. Wenn wir da nochmal aufs Ende der Rennergebnisse.
15-16, naja.
15-16, das war eine absolut katastrophale Performance. Das war nicht anzusehen, dieses Auto. Das war, ich weiß auch gar nicht, wie ich meine, schlussendlich irgendwie 20 Sekunden hinter dem Nächstbesten. Fernando hat irgendwie einen Dreher drinnen, was Lance Stroll gemacht hat, um noch hinter Fernando zu kommen. Das war hinten und vorn absolut gar nichts. Und ja, also die können, glaube ich, auch das nächste Jahr gar nicht erwarten, weil das Auto wird.
Ja, da machst du im Idealfall Hackerl runtersetzen und Saison abhacken, auf nächstes Jahr bauen. Das Auto kann nix. Das ist ja furchtbar.
Absolut.
Ich meine, du bist ja auch hinterm Sauber. Also.
Tatsächlich, ja. Also, Gabriel Bortoletto hat dann wirklich ein gutes Qualifying, ist in Q2 gewesen. Hat da wirklich gut ausgesehen, war auch teilweise im Rennverlauf ganz gut, ist dann technisches Gebrechen ausgeschieden. Wir haben 4 Rookies, die ausgeschieden sind. Lawson, Bortoletto mit dem Benzinsystem ein Problem gehabt. Oli Bearman.
Der Motor hochgegangen.
Anscheinend der Motor hochgegangen, also auch komplett unverschuldet. Und Jack Doohan hat dann eben hat sich einen Platten geholt in der ersten Kurve.
Und jetzt wird man, sitzt der Jack in ihm oder noch im Auto?
Das ist natürlich dann noch das Thema, gell?
Weil.
Ich glaube schon, auch wenn jetzt alle, also jetzt, es ist jetzt schon die zweite Welle der Gerüchte, dass er durch Colapinto ersetzt wird. Ich habe das so lustig gesehen auf Reddit, so. Da sind die Posts gekommen und einer hat schon so geschrieben, okay, in der ersten Welle vor einer Woche, da haben wir es noch nicht gepostet, weil wir waren die ganz unseriösen Quellen. Jetzt posten es schon so die halbwegs okayen Quellen und jetzt nächste Woche werden es dann alle seriösen Quellen posten und wahrscheinlich wird es dann bestätigt.
Ich glaube, das Thema ist durch und sie haben viel für einen Colapinto gezahlt.
Absolut, absolut. Und leider so. Er ist halt das Bauernopfer. Der fährt die Saison easy zu Ende, wenn sie nicht Colapinto für 20 Mille holen.
Ja.
Also Ja, du hast Sponsoren anscheinend, die sich ja manchmal verplappern im argentinischen Fernsehen. Anscheinend ist auch hinter Colapinto ein bisschen ein Geld. Ich glaube auch, dass hinter Doohan ein Geld steckt. Also da werden auch Sponsoren dranhängen. Aber ja, es wirkt alles so, als wäre Jack Doohans Zeit in der Formel 1
zumindest vorerst.
Vorerst gezählt. Hatte er die nötige Chance, sei dahingestellt, er ist jetzt sicher nicht ein kompletter Reinfall. Also das ist ja, der Alpine ist immer noch kein schönes, schön zu fahrendes Auto, würde ich sagen. Pierre Gasly auf der 13, der ist jetzt auch
der
nicht
war
so.
Der auch von allem weit entfernt, die fahren ja nicht
aus der
nicht
Boxengasse mit. Gestartet, das ist ja, ja, also die sind keine Punkte Garanten.
Es ist so schwierig. Ich finde, wir haben dieses Jahr, wenn man es ganz, ganz böse jetzt sagt, haben wir mehr oder weniger drei Top-Teams mit McLaren, Mercedes, Red Bull. Dann bist du im Mittelfeld mit Ferrari und Williams. Und dann hast du halt eher die Autos, die halt um nichts fahren.
Ja, dann ist Wilder Westen so ein bisschen,
ja. Die Racing Bulls gefühlt noch am, zumindest mit Isaac am ehesten dran.
Haben halt auch eigentlich schon ordentlich Punkte geholt.
Strategiepech, aber ganz ehrlich, der Sauber, der Aston, der Alpine, die geben mir halt gar nichts. Und wir haben halt eigentlich fünf Teams, die eher mehr zum Ende gehören als ins Mittelfeld.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, wir müssen sagen, Haas hat mit 20 Punkten eigentlich schon wirklich verhältnismäßig viel geholt, wenn man andere Zeitpunkte
wenn die ersten fünf und eigentlich der Abstand zwischen Williams mittlerweile und den anderen ist so groß, dass wenn von den ersten keiner ausscheidet, nie, jetzt so wie wir es eh jetzt in Miami haben, das steht ja nie zur Debatte, ob eigentlich einer von den anderen fünf Teams irgendwie in die Punkte kommt.
Das stimmt. Wie gesagt, wir haben das halt auch seltener. Ich denke mal, wir sind jetzt halt auch in einer Phase der Autoentwicklung, wo Motorenschäden
auch nicht mehr vorkommen.
Seltener sind.
Das war schon das vom Olli,
dass der hochgeht. Das sind aber zwei Sachen.
Ja.
Benzinsystem und Motor. Also diese Sachen sind eigentlich Sachen, die rund laufen. Und das vor allem bei den Top-Teams. Da gehört schon mehr dazu, dass da dann was.
Fällt da was auf, welcher Motor das ist? Das ist der Ferrari-Motor.
Mein Vater in der Racing Bull fährt aber schon mit dem Honda-Motor, oder?
Die Racing Bulls, aber der Sauber ist Ferrari und der Haas. Und beide haben ein Motorproblem gehabt.
Achso, das stimmt, der Blödsinn. Ja, der Racing Bull ist ein Glück. Ja, ich weiß. Also, von einem Mercedes würde ich das auch nicht erwarten. Aber ich bin gespannt, ob das nächstes Jahr dann wieder so anders wird. Ich meine, es ist schon blöd, jetzt nach Rennen 6 von nächsten Jahr wieder zu reden. So wie letztes Jahr, wo man sagt, aber nächstes Jahr, da wird es so richtig spannend.
Ja, irgendwie. Ich bin, der McLaren ist einfach nur über die Winterzeit noch schneller geworden. Also davor schon war. Oder der Ferrari hat abgebaut, wie auch immer.
Wenn das nächstes Jahr dasselbe ist, nur mit Mercedes, dann bin ich aber sauer.
Macht leider das Ding, ich würde mich vielleicht ein bisschen mehr freuen, aber es macht die WM nicht spannender, wenn nur ein Team da vorne mitfährt. Das ist leider furchtbar.
Matt, wir schauen all diese Rennen, weißt du?
Ja, eben.
Wir haben uns durch unsere Podcasts hier ein bisschen dazu verpflichtet, diese Rennen zu schauen. Dann sollen die wenigstens diese zwei Stunden an einem Sonntag unterhalten.
Vor allem, was man mittlerweile echt sagen kann, ist, die ersten Stops. Sobald die ersten Stops vorbei sind, weißt du mehr oder weniger, in welche Richtung die Strategie geht. Und dann wird das nur mehr heimgefahren. Wir sehen ganz wenig. Jetzt auch wieder die ersten Stops vorbei. Dann nach den Stops hatten wir eine kurze Safety-Car-Phase. Und dann ist das trocken heimgefahren worden. Also viele Überholmanöver gab es danach nicht mehr. Oder irgendwas Aufregendes.
Naja, das stimmt. Also das war, die zweite Hälfte. Es waren jetzt meistens bei dem, das stimmt, die meisten Compris ist die zweite Hälfte dann so ein bisschen. Ja, es ist aber auch eben dieser Grund, dass mit dem Hinterherfahren nicht funktioniert.
Ja.
Wenn die Autos sich alle ihre Reifen schon ruinieren, nimmst du schon die weicheren Reifenmischungen jetzt in Miami bei Pirelli und es ist trotzdem nur ein Einstopper und du kannst halt nicht stoppen, du kannst ja nicht die Reifen ruinieren und dann sagen, du fährst die ganze Zeit hinterher, überholst vielleicht einen dadurch und dann sagst du, ich hole mir halt neue Reifen und dann falle ich wieder 15 Plätze zurück. Das bringt ja nichts. Also möchte jetzt nicht sagen, dass das ein komplett zu überdenkendes System ist, aber wie du sagst, das ist, ich schaue mal den Start an und dann kannst du warten, bis die Pitstops sind, steht da einer vielleicht 6 Sekunden und verliert einen Platz, aber ja, das ist halt ein bisschen schade. Dafür war die Action gut dieses Wochenende. Ich muss sagen, es war insgesamt kein schlechter Grand Prix. Das würde ich jetzt nicht sagen. Die Renn-Action war schon da.
Ja.
Da war Japan langweiliger,
wenn das man
ehrlich ist. Und ich finde, Miami hat sich ein bisschen gemausert. Ich finde, das ist jetzt keine unattraktive Strecke oder so. Ich finde, wenn man ihn jetzt wirklich bis 2041 verlängern musste, weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht.
Das ist der teuerste Grand Prix, ja, oder? Ist das nicht der Grand Prix, wo die Tickets am allerteuersten sind?
Ich weiß nicht, ob Las Vegas das da nicht abgelöst hat. Aber
na, da sind sie ja günstiger geworden, oder? Weil dann
ja, weil keiner
hingeht. Ja.
Aber ich glaube, das war bei Miami auch der Fall. Ich glaube, das ist, wenn du da relativ spontan dann Tickets haben willst, dann kriegst du noch relativ gut welche und zu besseren Preisen, als wenn du es schon... Aber wir machen das. Die Amis verreisen ja zu solchen Events. Also du buchst ja auch Hotels und so.
Ja.
Also, naja. Ja, es... Wir werden uns dran gewöhnen. Ich hoffe, dass wir vielleicht 2 Stunden früher fahren können. Dann kann ich mir sowas auch noch anschauen. Gediegenem Alter. Nein, aber es hat auch so funktioniert. Ich bin froh, dass es so eine Real-Life-Funktion gibt, tatsächlich, bei den österreichischen Anbietern. Dementsprechend komme ich da auch aus. Und ja, meine Lieben, Miami ist geschlagen. Wir haben jetzt eine Woche Pause. Und danach, also mir der Podcast nicht, die Formel-1-Fahrer dürfen sich ein Wochenende gönnen. Und die Woche drauf geht es dann mit den Europarennen endlich los. Wir haben Imola am 18. Mai, Monaco am 25. Mai, Barcelona am 1. Juni. Also Leute, die Europarennen stehen an. Bin gespannt, was die Updates bringen. Und bevor wir uns verabschieden, gehen wir noch einmal das Endklassement vom Großen Preis von Miami 2025 durch. Oscar Piastri und Lando Norris bilden erneut das ja, Siegerduo für McLaren, George Russell komplettiert das Podium im Mercedes und Platz 3. Max Verstappen auf der 4 im Red Bull. Alex Albon sensationell auf dem Platz 5 im Williams, der übrigens doch 2 Podien geholt hat. Ich habe noch einmal nachgeschaut. Ich habe mich da nur etwas in der Zeile verschaut. Ist 2x Dritter geworden, 2020. Nicht, dass mir die Alex Albon-Fans da aufs Dach steigen. Platz 6, Kimi Antonelli, der sich auch seine erste Pole im Sprint holen konnte dieses Wochenende. Charles Leclerc im Ferrari auf der 7, Lewis Hamilton auf der 8, Carlos Sainz 9. im Williams, Yuki Tsunoda trotz 5 Sekunden Strafe noch 10. im Red Bull, Isaac Hadjar 11. nur ganz knapp den Punkt verpasst, Esteban Ocon starkes Qualifying, dann unter Anführungszeichen nur Platz 12 im Haas, Pierre Gasly im Alpine auf der 13, Nico Hülkenberg holt Platz 14 im Sauber, Fernando Alonso und Lance Stroll sind die letzten Fahrer, die noch ins Ziel gekommen sind. Nicht das Rennen beendet haben Liam Lawson im Racing Bull, Gabriel Bortoleto im Sauber, Oli Behrmann im Haas und Jack Doohan im Alpine. So, meine Lieben, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer regulären Folge Overtake. Da gibt es dann News, Gerüchteküche, wir werden noch einmal Jack Doohan die Karten legen, um schauen, ob er dann doch Sachen für Imola packen soll oder nicht. Das schauen wir uns dann alles nächste Woche an. Falls ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr das gerne tun. Meldet euch per E-Mail unter overtakef1@gmx.at oder schaut bei Instagram vorbei @overtake_derf1podcast. Außerdem natürlich gerne auf allen bekannten Podcast-Plattformen 5 Sterne verteilen, kommentieren, wie zum Beispiel auf Spotify, da freuen wir uns auch über Nachrichten und Folgen, dann verpasst ihr keine Folge. Overtake! So, wir wünschen euch jetzt noch eine wunderschöne Restwoche. Hoffentlich kommt auch bei uns hier wieder die Sonne raus und wir können ein bisschen schönes Wetter genießen und ansonsten hören wir ganz viel Overtake und damit verabschieden wir euch. Bleibt brav, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und Matti.
Wir wünschen genug Benzin im Tank.
Ciao.
Ciao.